Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, noch einmal unsere Epistellesung aus dem Hebräerbrief im 5. Kapitel. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod retten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Heul doch, sagt man heutzutage, ne? Wenn jemand sich beschwert, heul doch. Das ist jetzt ganz modern. Zu meiner Jugend- oder Kinderzeit, da gab es dieses Heul doch nicht. Aber da wurde einem auch deutlich bedeutet, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Jungs oder gar Männer, weinen nicht. Und wenn einer doch mal eine Träne im Auge hat, ist ihm doch nur eine Fliege reingeflogen. Männer müssen ihre Emotionen im Griff haben. Und wenn die Aufforderung, heul doch, kommt, dann hat man mit versteinertem Gesicht das Ganze über sich ergehen zu lassen und dem Ganzen nicht nachzugehen. Wir Männer, wir gehen doch vernünftig an die Sache ran. Doch nicht emotional. Doch kein Mädchen. Aber wenn man auf den Hintergrund blickt, wie groß muss dann tatsächlich die Verzweiflung oder der Schmerz sein, wenn mal ein Mann in Tränen aufgelöst zu sehen ist? Wie tief muss der Abgrund sein, in den er gerade hineinschaut? Und wie viel größer muss der Schmerz sein, wenn man eigentlich weinen möchte, aber keine Tränen fließen? Spätestens dann bleibt nur noch absolute Verzweiflung, Untröstlichkeit. Denn es ist schon so, mit den Tränen, da bricht etwas aus uns Menschen heraus, bricht etwas auf. Da bekommt der Schmerz, da bekommt das Leid ein Ventil, verschafft sich Gehör, kommt an die Oberfläche. Tränen, so sagt man, reinigen die Seele, spülen was weg, verschaffen Luft. Da können sich ja jetzt mal so drüber austauschen, wann hast denn du das letzte Mal geweint? Was vielleicht beim Abschied von den Kindern, die so weit weg wohnen und gerade mal zu Besuch waren und man weiß, es wird lange, lange dauern, bis sie wiederkommen. Waren die letzten Tränen verbunden mit einem Streit, wo man am Ende gemerkt hat, keiner hat recht gehabt? Oder waren die letzten Tränen, als eine Liebe oder eine Freundschaft zerbrochen ist? Oder waren Sie hier ein paar Meter weiter beim Abschiednehmen auf dem Friedhof, wo so viele Hoffnungen und so viele Träume begraben liegen? Gut, wir Menschen sind unterschiedlich gestrickt. Gibt es welche, die haben, wie man so schön sagt, näher am Wasser gebaut, andere weniger. Aber diejenigen, die näher am Wasser gebaut haben, die haben manches leichter zu verkraften. Die haben es leichter, weil ihr Seelenventil schneller aufgeht als das der anderen. Psychologen sagen, diese Menschen erleben keinen so drängenden Gefühlsstau. Und an einem solchen Gefühlsstau kann man nämlich krank werden. Das ist oftmals mit ein Auslöser für die modernste Krankheit, die wir Menschen entwickelt haben, für das Burnout-Syndrom. Aber wer weint, der gibt dem anderen ein Signal, dass er verletzt, unverletzlich ist, macht ihm deutlich, dem Gegenüber, du bedrängst mich, du kommst mir jetzt zu nah, kümmere dich um mich, aber in der richtigen Art und Weise. Nimm mal Rücksicht und hab Einsicht, wie es mir gerade geht. Aber die Tränen haben ja auch zwei Seiten, ne? Gibt ja auch die Tränen des Glücks. Die erleben wir spätestens bei den Trauungen in unserer Kirche, wenn die Brautmütter ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Oder auch andere. Es gibt auch Musik, die uns zu Tränen rühren kann. Und warum nicht weinen? Es gibt auch Situationen, wo wir Tränen lachen. Also die Tränen, sie sind ein Zeichen, dass wir mit unseren Gefühlen von innen nach außen gehend umgehen können. Und auch Jesus hat Tränen vergossen. Er, so heißt es im Hebräerbrief, hat in den Tagen seines Lebens mit Tränen, also unter Tränen, gebettelt, gefleht und gebetet. Nüchtern beschreibt es der Hebräerbrief, aber drastisch ist es schon. Da ist nichts zu spüren und nichts zu hören von, ach, der war schon irgendwie losgelöst von allem Irdischen. Er thronte oder schwebte über allen Dingen, nichts davon, mächtig und ungerührt wie ein Herrscher. Nein, Jesus ließ sich die Dinge zu Herzen gehen. Er litt auf seinem Weg. Er litt an seinem Schicksal, das ihm sein Vater auferlegt hat. Er litt auch an dem Schicksal, das den Menschen bevorsteht. Er litt an dem, was andere erlebt haben. Und als er auf dem Weg nach Jerusalem nahe an die Stadt herangekommen war und ihre Silhouette sah, auch da weinte er über Jerusalem, brach er in Tränen aus, weil er die Zukunft sah, die Zerstörung. Er sah die Trauer über die unzähligen Opfer, die die Zerstörung Jerusalems einige Jahre später mit sich bringen würde. Ihm ging's zu Herzen, das Leid. Das Leid, das wir Menschen auf die Erde bringen, mit unserer Unfähigkeit, die Welt so zu gestalten, dass sie ein lebenswerter und lebenssicherer Raum nach Gottes schöpferischem Willen ist. Und es geht mir zu Herzen, dass es nicht besser geworden ist. Ich komme nicht zurecht mit diesen vielen weggeworfenen Leben, durch Selbstmordattentate. Ich komme nicht zurecht mit dem unsäglichen Leid, das diese Konflikte auf dieser Welt hervorrufen. Ich komme nicht zurecht mit dem Hass, der in so vielen Herzen alles zerfrisst. Ich komme nicht zurecht, dass Menschen, Nur aufgrund ihrer Herkunft? Aufgrund ihrer Lebensgeschichte? Aufgrund ihrer Kultur verachtet werden? Ich komme nicht damit zurecht, dass wir in einer Zeit leben, in der es anscheinend wieder in Mode gekommen ist, nicht auf Argumente zu hören, sondern das Gegenüber mit Pöbeleien, Beschimpfungen und vor allen Dingen mit Lautstärke niederzuschreien. Wer am lautesten plärrt, hat Recht. Ich komme auch deswegen nicht damit zurecht, weil wir es ja schon mal hatten, dass die lauteste Stimme am Mikrofon gewonnen hat. Was würde Jesu dazu sagen? Würde er weinen wie über Jerusalem? Ich vermute. Und Jesus kämpfte öfters mit den Tränen. Er kämpfte mit den Tränen, als er im Garten Gethsemane mit Gott um seinen Weg, um sein Schicksal, sein Leben rang. Mit Zittern und Zagen, so sagen die Evangelisten, Lukas sogar mit Schweiß wie Blutstropfen, wie in einem Kampf auf Leben und Tod. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, diese Bitte, die er an seinen himmlischen Vater richtet. Da ist jemand ganz, ganz unten angekommen. Nackt, mit leeren Händen, nur noch schiere Verzweiflung. Da kämpft einer um sein Leben, will sich nicht mit seinem vorher bestimmten Schicksal abgeben. Was er dann zwar tut, aber auch da zeigt er und will uns ein für allemal sagen, dass keiner sein Leben kampflos hergeben muss. Es lohnt sich in jeder Situation erstmal um das Leben zu kämpfen. Nicht nur an irgendwelchen Kriegsschauplätzen und Fronten, sondern der Kampf ums Leben findet bei uns viel häufiger in den Krankenhäusern statt und wird leider Gottes viel zu häufig nach der Finanzlage der Krankenkassen entschieden. Und gleichzeitig zeigt uns Jesus keine Diagnose, keine schlechte Nachricht. Nichts führt zwangsläufig und ohne Ausweg auf das Ende hin. Es gibt die Möglichkeit zu kämpfen. Wir singen bei fast jeder Beerdigung in unseren Gemeinden Dietrich Bonhoeffers Lieders der Todeszelle und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Wir wollen uns daran anlehnen. Aber wir wissen auch, es war ein langer, langer Weg des Kampfes bei Dietrich Bonhoeffer, bis er diese innere Ergebenheit und innere Offenheit gefunden hatte. Und auch Jesus ringt, er kämpft und betet um sein Leben. Der einzige Unterschied mag vielleicht sein, dass er sein Los, anders als es die Menschen meistens tun, eben nicht Gott vorwirft, sondern sein Leben in Gottes Hand legt. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Da ist er ganz Mensch, ganz und gar Mensch, Menschenkind, wie wir. Auch er muss lernen. Auch er ist nicht mit aller Weisheit und allem Wissen des Himmels und der Erde auf die Welt gekommen. Und es war auch bei ihm ein lebenslanger Prozess, bis er so beten konnte und noch viel mehr so sterben konnte, wie er seinen Weg gegangen ist, als einer, der sich am Ende zur Gänze in Gottes Willen geborgen wusste. Und er auch wusste, dass er mit diesem Gottvertrauen ganz bestimmt nicht verloren geht. Dieser Lernweg, das ist so etwas Spezielles im Hebräerbrief. Jesus geht einen Lernweg. Einer ist er, der lernt, auf Gott zu hören, in guten wie in schlechten Zeiten, im Glück, im Unglück, im Leben und im Sterben. An dem, was er litt, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs, hat er Gehorsam gelernt. Und im Leiden ist Gott für ihn nicht stumm geblieben. Gehorsam hat was mit Hören zu tun. Jesus blieb gehorsam. Und wenn jemand gehorsam ist, dann hat er offene Ohren. Und dann hört er die Stimme. Jesus hörte die Stimme Gottes und folgte ihm. Und wenn ich sage Gehorsam, meine ich keine knechtische Unterwürfigkeit wie ein Sklave, der seinem Herrn auf Gedeih und Verderb und dessen Launen ausgeliefert ist. Gehorsam gegenüber Gott heißt es im Vertrauen darauf, dass Gott nicht spielt. Im Vertrauen darauf, dass er seine Stimme gerade dann erhebt und wir sie hören, wenn all der Glanz und all das Schöne des Lebens gerade ins Wanken gerät. Da muss sich keiner schämen, wenn er noch am Lernen ist. Ganz egal, wie alt wir sind. Ob 13 oder 93. Wir lernen diesen Weg. Wir lernen unser Leben lang, unser Leben aus Gottes Hand zu nehmen und es gleichzeitig in seiner Hand geborgen zu wissen. Und da ist dann all das, wie die Indianer, die nicht ihren Schmerz zeigen dürfen, da ist auch diese Aufforderung, heul doch, in einem ganz anderen Licht zu sehen. Es ist keinem verboten, mit Zittern und Zagen zu klagen, zu pflegen, zu flehen und zu beten. Und schon gleich gar nicht, wenn es ums eigene Leben geht. Nein, es ist gut. Weil all das, was aus der Seele herauskommt, in Zittern, Zagen, Beten, Bitten, Flehen und Weinen, den Kanal öffnet für das, was Gott in unsere Seele hineingeben will. Und so werden wir auch Jesus ähnlicher auf unserem Weg, auf unserem Lernprozess. Und die Offenbarung des Johannes, die formuliert dann auch den Punkt, wo dieses Lernen durch Zittern, Zagen, Flehen und Weinen vollendet ist, nämlich dann, wo sie sagt, Gott wird abwischen alle Tränen und der Tod wird nicht mehr sein und das Leid wird nicht mehr sein. Dann ist der Weg Jesu vollendet und unserer aber auch. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.